Herzlich willkommen zum Podcast Mutmenschen. Heute zu Gast ist Steffen Seidel von Drees und Sommer. Grüß dich, Steffen.
Hallo Peter, schön bei dir zu sein.
Ja, dann erzähl uns doch mal in zwei, drei Sätzen, was machst du denn bei Drees und Sommer?
Ja, was mache ich bei Drees und Sommer? Ich bin seit 2006 bei Drees und Sommer, bin dort eigentlich im Kerngeschäft gestartet mit dem Thema Projektmanagement, Consulting-Themen. War zuerst bei, sag mal, klassischen Immobilienthemen im Einzelhandel unterwegs, war dann aber auch bei internationalen Transaktionen unterwegs. Bin 2008 dann in die Schweiz gegangen für Drees und Sommer und habe dort den neuen Standort Schweiz aufgebaut. Seit 2015 bin ich dann im Vorstand der Drees und Sommer Gruppe und dann jetzt momentan amtierend als CEO der Gesamtgruppe.
Gib uns mal ein Stichwort, Gruppe, was heißt das? So in Größe, Umsatz, Mitarbeiter, Standorte ungefähr?
Ja, von der Größenordnung, wir haben jetzt 2023 abgeschlossen mit 900 Millionen Euro Umsatz, sind rund 6000 Kolleginnen und Kollegen mit dem Hauptfokus Europa, aber wir haben natürlich auch über Europa hinaus noch weitere Themen. Und dort findet eigentlich das Hauptgeschäft statt. Wir fokussieren uns auf das Thema Industry, also Industriegebäude, Produktionen dergleichen, auf das Thema Real Estate, das sind die klassischen Wohnimmobilien oder Office-Gebäude, und das Thema Infrastruktur, was nicht nur Straße und Schiene bedeutet, sondern Infrastruktur ist auch gerade das ganze Thema Energie, was dort alles im Wandel ist. Das sind eigentlich unsere drei Hauptsegmente, wo wir am Markt unterwegs sind, und da beraten, planen wir als und managen wir als Projektmanager.
Jetzt bist du ja CEO, das heißt, stehst an der Spitze. Jetzt ist es nur bei euch ja eine besondere Konstellation, weil das Unternehmen gehört ja nicht dir und es gibt auch nicht den einen Inhaber, sondern ihr habt direkt eine ganze Reihe an Inhabern. Wie seid ihr denn aufgestellt? Wem gehört das Unternehmen denn?
Also das hat ist so aufgebaut, dass wir 40 aktive Partner sind, die eigentlich in leitenden Funktionen im Unternehmen verschiedene Einheiten führen, ob das jetzt fachliche Einheiten sind oder regionale Einheiten wie ein spezielles Land oder dergleichen. Wir sind alle 40 an diesem Unternehmen beteiligt. Wir haben noch ein paar, die quasi auch bereits ausgeschieden sind aus diesem Partnerkreis, die da noch berechtigt sind, über wenige Jahre Aktien zu halten. Wir haben aber natürlich über die eigentlichen Partner auch noch unsere Associate-Partner. Die haben kleinere Anteile, aber sind trotzdem auch ganz klar an diesem Unternehmen beteiligt. Wir haben aus früheren Zeiten noch langjährige Mitarbeiter, die Anteile halten. Und das sind vielleicht die aktiven Shares, wenn man so will. Wir sind eine europäische SE, also eine europäische Aktiengesellschaft, an der man dann auch harte Shares hält. Wir haben aber darüber hinaus, weil wir einfach davon überzeugt sind, dass es das Commitment für alle erhöht. Eigentlich alle, die irgendwo ab Teamleitung mit dabei sind, haben die Chance, virtuelle Anteile auch zu zeichnen. Das bedeutet, die haben zwar keine Stimmrechte, wenn man so will, aber haben virtuelle Anteile des Unternehmens, womit sie auch dann an unserem Erfolg partizipieren in Form von einer Dividende.
Ja, ist ja ein hochkomplexe Gemengelage, wie eigentlich jedes Unternehmen. Ich habe irgendwann mal einen Gedanken aufgeschnappt, dass Unternehmen funktionierende Katastrophen sind. Bis jetzt war das auch in jedem Unternehmen der Fall, wo man reingeht, weil ja einfach auch wahnsinnig viele Menschen zusammenkommen, unterschiedliche Interessen und das alles unter einen Hut zu bekommen. Jetzt hast du ja gesagt, du hast das Vorstandsamt schon vor einigen Jahren übernommen. Du warst ja relativ jung, 34 Jahre. Wenn du jetzt mal zurückdenkst an die Anfänge und an heute denkst, hat sich denn irgendwas verändert in deiner Wahrnehmung von Führung, oder formulieren wir es aber noch direkter, das, was für dich als Mensch, sage ich mal, vielleicht auch anspruchsvoll ist, vielleicht auch schwierig ist, wenn man auf einmal dieses Gewicht von Führungsverantwortung spürt? Gibt es da Unterschiede zwischen früher und heute oder ist das gleich geblieben?
Nein, also das kann man ja auch über die verschiedenen Stufen nachverfolgen. Ich sage immer, manchmal ist ja auch ganz gut, man weiß noch gar nicht alles, was auf einen zukommt. Das ist mal das eine. Das andere ist, man denkt, man hat schon irgendwann alles gesehen, und trotzdem gibt es immer wieder neue Themen, Ich finde, dass das aber genau auch die spannenden Themen sind, die dazu führen, dass es nicht langweilig wird, sondern es kommen immer wieder neue Themen, neue Herausforderungen. Auch gerade jetzt, momentan in dem mit wahrscheinlich größten Wandel, wo wir nicht nur als Unternehmen, sondern als ganze Branche sind, gilt es immer darauf zu schauen, was sind die Themen, wo kann ich wirksam sein, wo müssen wir vorne mit dabei sein. Und das ist für mich schon auch der Punkt, der sich eigentlich geändert hat, als ich die Position da angetreten habe, was natürlich auch, okay, man kommt aus einer sehr stark operativen Rolle. Ich habe dort selber dann zwar die Geschäftsführung Schweiz inne gehabt, aber man ist selber noch sehr stark auch in Projekten mit drin, bei Kunden. Das ist eigentlich so die, und natürlich auch Führung. Aber man ist doch sehr stark im Heute, hier und jetzt in den Projekten drin. Die Thematik, die dann natürlich kam, gerade über das Thema Vorstand auch, zu sagen, was müssen wir denn heute tun, damit wir in 5 oder 10 Jahren auch noch am Markt bestehen, dass wir mindestens genauso gut positioniert sind wie heute, vielleicht sogar besser. Und welche Weichenstellungen muss ich dort tun? Auch, sag mal, dann, wie kommuniziert man? Weil das Thema war so, in der Schweiz am Schluss rund 200 Leute. Bei 200 Leuten, die schafft man noch zu kennen, die schafft man auch noch in vernünftiger Zeit alle persönlich zu treffen. Also mit 4 Standorten schaffst du das noch, einfach wenn du dich ein bisschen aufteilst, dass auch die Distanzen nicht weit sind in der Schweiz. Plötzlich hast du dann 6.000 Leute, die, wenn man so will, in alle Weite verstreut sind, wo man es schon rechnerisch gar nicht schafft, innerhalb von einem Jahr an jedem Standort zu sein. Also wir haben über 60 Standorte, wo die Leute sind. Dann hat natürlich auch Corona dort einiges verändert, es ist nicht mehr jeder im Büro. Und das heißt, man muss auch die Führungsskills anpassen, wenn man eben nicht mehr nur persönlich wirksam sein kann, sondern welche Botschaften sendet man zentral, wo brauchst du aber dann auch andere Führungskräfte, die quasi diese Botschaft nochmal vertiefen können, die den Dialog führen, weil man den Dialog viel weniger führen kann bei 6.000, wie wenn das vielleicht 200 sind, die auch noch physisch in einem Raum sind. Und da gibt es schon viele Veränderungen.
Hast jetzt gesagt, so Neuland betreten, eine Firma auch auf die Zukunft ausrichten, es verändert sich ja wahnsinnig viel und das auch noch schnell da draußen in der Welt. Wenn ich an meine Kunden denke, ich begleite ja recht viele Unternehmer und sie dann frage, okay, was findest du denn so am schwierigsten an deiner Position vorne an der Spitze, dann höre ich sehr häufig, diese Einsamkeit an der Spitze aushalten. Und das ist natürlich irgendwie ein Widerspruch in sich, weil man hat ja ein Führungsteam, man kann sich Berater dazu holen oder irgendwo hat man ja so eine gewisse Nestwärme. Aber es befreit eben nicht von diesen Momenten, zum Beispiel der Entscheidung oder von bestimmten Botschaften, die man sendet. Da ist man dann ja wirklich ganz alleine an der Spitze. Was geht denn dir durch den Kopf, wenn du so an diese einsamen Momente für dich als Anführer bei Drees und Sommer nachdenkst?
Also ich denke mal, dass wir da auch ein bisschen anders aufgestellt sind, weil wir sehr viele Themen auch, sag mal, wirklich in der Gruppe des Vorstands als auch der Partner diskutieren. Jetzt auch hier Vorstand, es gibt ja andere, wo dann auch alle so ein bisschen jeder seins macht oder gegeneinander kämpfen. Da sind wir doch an vielen Stellen dann ein sehr starkes Team. Ich glaube, das hängt ja auch damit zusammen, dass wir diese unternehmerische Beteiligung alle hier dran haben und alle eigentlich auf das Gesamtwohl des Unternehmens ausgerichtet sind mit dem, was wir tun. Persönlich, auf der persönlichen Ebene geht es mir so, ich sehe eher die Gefahr oftmals, dass dir die Me-Time, also deine eigene Zeit, flöten geht, dass du so ein bisschen wie eine Maschine bist, die halt maximal ausgelastet ist, von morgens 6:30 Uhr bis abends dann noch 8 Uhr und man zu wenig Zeit hat, einfach auch mal nachzudenken, zu sagen, was sind die nächsten Schritte und im Klein-Klein sich reinziehen lässt. Ich brauche manchmal auch einfach diese Zeit, wo ich sage, hey, ich muss jetzt einfach mal heute 4, 5 Stunden im Wald laufen, um mich mal wieder zu sortieren, zu sagen, was ist denn jetzt gerade wichtig? Und diese wirklich einsamen Entscheidungen, klar muss man da auch das eine oder andere mit sich ausmachen, aber da gilt es natürlich auch darum, ich brauche eine gute Basis, die man sich auch irgendwo schaffen, halten und ausbauen muss. Mir geht es so einfach auch, da ist es ein Freundeskreis, in dem man sich austauschen kann, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven kommen. Vom Elektriker über den Software-Ingenieur, über dann eben auch ja, jemand wie ich, der dann einen ganz anderen Fokus hat. Du wirst wieder rausgerissen aus deiner Branche, aus deinen Themen, die dich gerade bedrücken. Andererseits hast du ein Netzwerk von anderen CEOs, wo du auch dich austauschen kannst. Ich denke, das ist total wichtig, dass man diese anderen Netzwerke hat. Da gehört auch die Familie für mich ganz stark mit dazu. Weil dort gibt es immer irgendwo auch in schwierigen Zeiten Halt, Rückhalt, wo man auch die Themen nochmal anders schauen kann. Mir geht es allein so, wenn du mal einen schwierigen Tag hattest und gehst zu Hause die Tür rein, meine zwei Jungs mit 8 und 11, ja, die interessiert es ja dann nicht, was jetzt gerade bei mir die Herausforderung ist, sondern die schaffen es dann einfach auch, dich rauszureißen aus dem, wo du vielleicht gerade irgendwo gefangen bist und du bist sofort in irgendeinem anderen Thema drin. Und das ist schon auch ein Punkt, der dann auch hilft in solchen Situationen.
Das hast du gesprochen von 4, 5 Stunden im Wald. Heißt das Joggen, heißt das Wandern oder was machst du dann in der Natur?
Also ich bin jemand, wenn es irgendwie geht, dann zieht es mich hier nach draußen. Und das gilt für das Wochenende genauso wie für den Urlaub. Ich sage immer, Urlaub ist für mich, ich habe keine Schuhe an. Und das bedeutet für mich einfach, auch wenn ich nach Hause komme, versuche ich eigentlich, dass ich draußen bin. Im Winter natürlich schwieriger wie im Sommer. Aber bei uns spielt sich auch das Leben draußen ab. Ich mag es auch im Garten zu sein. Wir haben in eigenen Garten, wo wir einfach auch, ja, wo ich es liebe, auch von Rasenmähen über Bäume schneiden. Das ist für mich einfach Zeit, um mich selber da zu beschäftigen. Und ansonsten jeglichen Sport dann auch zu machen, zu dem man leider immer wenig kommt. Ich bin dann eher dann doch da der Einzelsportler, wie der Team- oder Mannschaftssportler. Das sind dann
Das
für
heißt,
mich
was machst du
Themen, die
dann für Sport?
Im Sommer Stand-up-Paddling, im Winter ist es dann halt doch auch das Skifahren oder ich bin schon auch einer, der gerne dann irgendwo wirklich wandern geht, also im Wald läuft, nicht joggen, sondern einfach ich schnüre auch mal gerne meinen Rucksack und bin dann ein paar Stunden unterwegs.
Ja, du hast vorhin deinen Arbeitstag beschrieben, 6:30 Uhr bis auch mal 20 Uhr in den Abend rein. Jetzt kenne ich ja dich und die Partnerschaft. Wir haben ja auch schon das ein oder andere zusammen gemacht. Ihr habt ja eine wahnsinnig hohe Drehzahl und es kommen ja auch viele kluge Köpfe da zusammen, also auch ein starkes Ego und auch noch die Besonderheit, dass es eben in Personalunion die Inhaber sind oder Mitinhaber und gleichzeitig die Top-Führungskräfte. Wenn du so an diese spezielle Konstellation denkst, was ist denn da auf der einen Seite für dich als CEO? Also du bist ja dann auch schon hervorstechend, allein schon durchs Aktienrecht, aber irgendwie ja doch mit den Partnern irgendwie gemeinsam auf Augenhöhe. Was sind da so die, ich würde mal sagen, größten Herausforderungen für dich? Und auf der anderen Seite, was ist denn dann das Erfolgsrezept aus deiner Sicht, dass es eben so gut läuft? Ihr habt ja auch eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte hingelegt.
Also es ist wie, denke ich, in allen Konstellationen, es gibt zwei Seiten der Medaille. Das eine ist, die eine oder andere Diskussion taucht natürlich auf. Da würde man jetzt, wenn man ganz alleine ist, ein Unternehmer, der sich morgens im Spiegel anschaut, der entscheidet morgens im Spiegel, gehe ich links rum oder gehe ich rechts rum. Das ist hier was anderes. Wir sind Mitunternehmer. Das heißt, da kann ich morgens der Stefan am Spiegel entscheiden, wir gehen jetzt rechts oder links rum. Macht das sicherlich auch bei dem einen oder anderen Thema, wenn es dann irgendwie keinen Konsens gibt. Das muss man sich nur überlegen, wie oft macht man das und bei welchen Themen, damit es dann auch zielgerichtet funktioniert. Das ist so, dass man, wenn man da 40 abholen muss, muss man ganz klar auch schauen, erstmal das Unternehmen muss im Vordergrund stehen. Und das ist der Vorteil auch bei, sag mal, dieser Ausrichtung, dass jeder Shares am Gesamtunternehmen hat und nicht in seiner Einheit oder in seinem fachlichen Beritt, sondern dass es dem Gesamtunternehmen gut geht. Nur dann geht es uns auch gut. Und damit steht man natürlich auch mal mit dem einen oder anderen Thema dann ganz klar zurück, wo man sagt, wenn ich jetzt nur meinen Bereich anschaue, würde ich so machen. Aber man ist aufeinander angewiesen. Und das kann zum Beispiel sein, dass, wenn ich das jetzt nicht tue, mein Kollege damit ein riesiges Thema hat, weil der vielleicht dann sein Ziel auch nicht erreichen kann, weil mein Teil nicht gekommen ist. Und das heißt, es ist diese gemeinsame Zielausrichtung. Das machen wir auch einmal im Jahr bei uns mit sogenannten Commitment Days, wo wir uns dann 3 Tage einschließen und nochmal sagen, nicht nur was ist im nächsten Jahr wichtig, in Form einer Businessplanung, sondern was sind unsere strategischen Ziele, auch die nächsten 3, 4 Jahre. Da gehört auch dazu, sind wir jetzt gerade dran, die Strategie 2030 wieder festzuziehen, wo wir immer so 5 bis 8 Jahre den Stein vorauswerfen und uns in der Partnerschaft dann über einen entsprechenden Weg eine gemeinsame Strategie wiedergeben. Die ist dann, wenn man so will, auch die Leitplanken. Und diese Prozesse, ja, die dauern vielleicht auch mal länger, wie wenn man der Einzelunternehmer ist. Die Stärke kommt aber dann, wenn dieses Thema committed ist, werden die auch. Und das ist vielleicht der Unterschied, sag mal jetzt, wenn ich dort viele angestellte Manager habe, wird mit aller Konsequenz auch umgesetzt. Das heißt, wir brauchen länger bis zum Entscheid, weil es vielleicht auch nochmal gedreht wird, verschiedene Perspektiven reinkommen. Da kann es aber auch gut sein, dass die Entscheidung deutlich besser wird oder mehr Commitment auch da ist. Und wenn wir dann aber auch entschieden haben, dann setzen auch alle 40 dieses Thema um. Das heißt, das kriegt jetzt nicht top-down irgendwie alle angestellten Manager gesagt, das müsst ihr jetzt tun, sondern es waren alle bei dieser Entscheidungsfindung mit dabei, haben die Argumente abgewägt und sind jetzt davon überzeugt, weil auch die Entscheidung getroffen ist. Und damit setzen die auch wirklich mit Überzeugung um und können dieses Führen bitte auch weitergeben, weiter transportieren als Kommunikatoren in das Unternehmen. Und das ist natürlich dann die brutale Stärke, dass wir dann dort wirklich, wo das auch entschieden ist, mit starker Umsetzungsgeschwindigkeit unterwegs sind.
Es ist ja in den meisten Unternehmen so, dass es kein Erkenntnisproblem ist, sondern eher ein Umsetzungsproblem, was die Leute auffällt. Und es nutzt halt die beste Idee nichts, wenn sie schlecht oder nie gar nicht umgesetzt wird. Insofern ist ja, sage ich mal, der Paradefahrplan demokratisch entscheidend, also um eben in einer Streitkultur auch die verschiedenen Sichtweisen zu haben, auch gerade wenn es wegweisende Entscheidungen sind, einfach auch wirklich nur mal von allen Seiten kommt, auf mögliche Risiken und Chancen zu gucken. Aber wenn dann eine Entscheidung getroffen ist, dann eben bitte nicht demokratisch umsetzen. Das sieht man ja auch bei großen Infrastrukturprojekten wie Stuttgart oder Berlin, dass demokratisches Vorgehen, wenn man immer wieder alles in Frage stellt, eben auch Steine in den Weg legt, sondern dann ist es eher, wenn man mal das scharfzüngige Wort wagt, ein diktatorisches Umsetzen, also ein entschlossenes Umsetzen, ohne natürlich Augenmaß zu verlieren, wenn irgendwie neue Erkenntnisse auftreten. Und neue Erkenntnisse treten ja ständig auf, weil sich alles ändert. Das heißt, bleiben wir mal bei eurer Branche Immobilien. Da gab es ja wahnsinnige Boomzeiten, gerade für das sogenannte Development in den letzten Jahren. Und die Bereiche, die wahnsinnig boomten, geraten jetzt auf einmal extrem ins Wanken, bis hin zu auch existenzielle Krisen, die ja einige von euren Marktbegleitern auch schon das Leben gekostet haben. Und auf der anderen Seite boomen auf einmal völlig neue Bereiche wie Pilze aus dem Boden, und zwar auch nicht nur so ein bisschen, sondern direkt auch in gigantischen Potenzialen und Umsätzen. Wie geht ihr denn damit um? Also Partnerschaft auf Augenhöhe ist ja alles immer gut und fein, aber ich hatte ja von starken Egos gesprochen und ich kenne es aus Unternehmensberatungen, dass, ich nenne es mal die Tango-Jungos, also die schweren Jungs und Mädels, natürlich auch gerne mit ihrem Umsatz prahlen. Wie geht ihr mit diesen Veränderungen um, um da diese Spannung nicht zu Rissen in der Partnerschaft kommen zu lassen?
Also vielleicht, das ist jetzt nicht die perfekte Analogie dazu, aber am Schluss ist es wie vielleicht auch in der Ehe. Dort ist es ja auch so, man hat sich zusammengefunden und ist davon überzeugt, dass da eine gute Passung da ist. Diese Passung ist da, wenn auch jeder, weil auch dort verändert sich was. Da wird vielleicht noch im Honeymoon dann geheiratet, dann kommen die Kinder. Die Kinder werden größer, die Probleme werden wieder andere, dann ziehen die Kinder vielleicht aus, man ist wieder zu zweit. Also auch dort muss ich mich ja andauernd häuten und verändern. Und nichts anderes ist es eigentlich auch in so einer Partnerschaft hier, weil wir müssen da immer wieder dran arbeiten. Und da ist es auch legitim, dass der eine oder andere vielleicht sagt, naja, da wo das jetzt hingeht, das ist nicht mehr meins. Andererseits aber auch immer wieder geschaut wird, wo sind die Mehrheit? Wo müssen wir uns verändern? Du hast eben auch beschrieben, ist ja nicht nur wir quasi mit unserem internen Blick, sondern auch da draußen dreht sich total viel und wir müssen uns dort mitdrehen. Wenn wir stehen bleiben, dann verlieren wir Marktchancen, dann fehlt am Schluss das Unternehmen. Und da gilt es immer wieder darum, sag mal, so eine Spritze auch von der Seite sich zu holen. Das mag an vielen Stellen in-house gelingen. Da brauchst du aber auch dann mal wieder einen Kick von außen. Sei es durch den Markt, sei es, dass wir auch mal extern jemanden reinholen, der uns da auch wieder ein bisschen hinmoderiert oder die Themen reinbringt. Weil nur wenn wir kontinuierlich an diesem gemeinsamen arbeiten, können wir erstmal mit der Zeit gehen und zweitens auch, sag mal, diese Partnerschaft in der Art und Weise erhalten. Das Schlimmste ist, Jeder macht so ein bisschen seins und wir haben den kleinsten gemeinsamen Nenner. Dann funktioniert das nicht mehr, dann wird es irgendwann an der Wand enden. Und wie du gesagt hast, das sind ja einerseits ist es ein großer Vorteil, weil die alle hier in der Partnerschaft was treiben wollen und das auch tun. Andererseits müssen wir schauen, dass das Gesamte zusammenbleibt und das ist schon auch Hauptaufgabe dann des Vorstands. Als Gleicher unter Gleichen diese Partnerschaft auch zusammenzuhalten, immer wieder zu schauen, was brauchst du denn jetzt? Wie sind wir im Dialog? Und da gibt es natürlich auch immer verschiedene Zeiten. Also schauen, denken wir nur mal, kommen jetzt auch aus Krisenjahren im Hinblick von dem, was am Markt passiert ist, ob das Corona ist, ob das die Ukraine-Thematik mit dann Engpässen und dergleichen zu uns rübergeschwappt ist. Das sind ja schon auch Themen, wo plötzlich die Frage ist, wie sind wir arbeitsfähig? Die Leute sind nicht mehr im Büro, wie gehen wir damit um? Da müssen wir viel, viel schneller Entscheidungen treffen. Da ist dann auch so, dass es dann schneller eine Spitze sein muss, weil nicht mehr alles im Konsens geht. Wenn wir aber um jetzt die langfristigen Auswirkungen anschauen, wo wollen wir in 5, wo wollen wir in 10 Jahren stehen? Und das ist natürlich schon auch ein Vorteil, sag mal, in diesem Konstrukt, wo wir jetzt sind, zu sagen, okay, wir wollen nachhaltig wachsen. Wir müssen jetzt nicht im nächsten Jahr den maximalen EBIT abliefern, sondern wir investieren jetzt für die nächsten 5 Jahre beispielsweise, weil wir an dieses Businessmodell an der Stelle glauben. Und am Schluss ist es unser eigenes Geld, was wir dann erwirtschaften, investieren oder auch verlieren. Und von daher eben auch ein Punkt, an dem man immer wieder gemeinsam rangehen muss. Also es braucht gemeinsame Ziele, es braucht gemeinsames Arbeiten an dieser Gemeinschaft. Und das sowohl, sag mal, von innen heraus als auch mit immer wieder externen Impulsen.
Ja, das, was du gerade gesagt hast, mit eigenem Geld, also die Amis sagen dazu ja Skin in the Game, ihr seid jetzt nicht nur Angestellte, sondern ihr setzt euer eigenes Geld ins Feuer und wettet sozusagen, wenn ihr investiert oder bestimmte Entscheidungen trefft. Also kurzum dazu braucht man ja auch Mut. Und ich hatte im Vorgespräch hier zum Podcast dir ja gesagt, dass ich keine Paparazzi bin, sondern wir nehmen das auf, aber kriegst es vorher zu sehen und wenn irgendwas drin ist, was du nachher raushaben willst, dann kannst du es gerne rausnehmen. Da hast du ja was drauf geantwortet. Erinnerst du dich noch, was du gesagt hast?
Ja, also ich hatte gesagt, für mich ist erstmal gesagt, ist gesagt, weil egal, ob das jetzt 100 Leute intern sind, 6.000 Leute intern oder ob man das auf einer Bühne sagt, Themen, die man gesagt hat, da muss man auch mit dem Wort dazu stehen, die kann man nicht mehr zurücknehmen. Und von daher brauchst du mich auch kein Schneiden an dieser Stelle.
Ja, das ist ja dann, sage ich mal, auch ein Paradebeispiel für Mut. Deswegen spreche ich es jetzt an, weil es geht ja hier nicht um Wagemut oder Mutproben oder irgendwie so ein Quatsch, sondern es ist ja so ein zwischenmenschlicher Mut, ein sozialer Mut. Das heißt also, wenn ich etwas sage, dann kann ich ja damit auch anecken. Und je heikler meine Botschaft ist, je mehr Kante ich vielleicht auch zeige, je mehr konträr ich vielleicht auch zu einer Mehrheit, zu einer vermeintlichen Mehrheitsmeinung bin. Der Zeitgeist ändert sich ja auch dauernd. Da weiß man ja auch gar nicht, wann ist man noch im Zeitgeist und wann ist man schon wieder draußen? Desto höher ist ja die Chance, dass man sich eben auch blaue Flecken holt und im wahrsten Sinne des Wortes aneckt. Und vor diesen Reaktionen haben die Menschen, ist ja auch in der Natur der Sache, irgendwie Angst oder Schiss oder Respekt, dass sie eben den Ärger nicht wollen, das Kontra nicht wollen, den Shitstorm nicht wollen, bis hin zu. Ich sag mal, als Arbeitgeber, du bist ja hier auch Aushängeschild, sage ich mal, Werbefigur sozusagen, eine von vielen von Drees und Sommer, dass Arbeitgeberattraktivität, was auf Kununu und sonst wo geschrieben wird. Wenn wir jetzt nochmal auf diese ganze Gemengelage gucken und wir sehen, draußen ändert sich so viel und drinnen müssen wir irgendwie die Menschen zusammenhalten, müssen aber auch wachsen, Leute anheuern und so weiter. Dann ist es aber ja nicht nur dieses Wohlgefühl, also so Well-Being Officer sein, dass man also Hauptsache die Leute fühlen sich wohl und bequem und Tischkicker und ähnliches, sondern worum geht es denn am Ende des Tages? Was ist denn das finale Zünglein aus deiner Sicht in einem Unternehmen? Also was ist denn der wirkliche Zweck?
Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, sie würde unterschiedlich beantwortet werden. Für mich sind es eigentlich schon auch zwei Themen, die dort reinkommen. Das eine ist erstmal, Der Purpose, wofür steht dieses Unternehmen, wo will dieses Unternehmen hin, was verändert dieses Unternehmen auch? Bei uns heißt es Uniting Opposites, Create a World We Want to Live In, also Gegensätze vereinen. Das bedeutet gerade das Thema Ökonomie und Ökologie vereinen und Create a World We Want to Live In, einfach auch, ich kann dort an Themen mitarbeiten. Wie werden eben hier Städte und, oder Gebäude lebenswert? Das ist ein Punkt, was total viele anfixt. Da steckt Digitalisierung drin, da steckt Nachhaltigkeit drin. Und diese Werte gilt es glaubhaft zu leben. Und auch Leute, die dann hier im Unternehmen eintreten oder auch hier sind, dass sie auch die Chance haben, genau dieses zu tun. Der zweite Teil, und der ist für mich genauso wichtig. Ich weiß, dass der auch gerade in diesen Zeiten immer auch mal wieder ein bisschen verrufen ist. Es ist einfach auch verdammt nochmal die Aufgabe eines Unternehmens, Geld zu verdienen. Weil wenn wir dieses Geld nicht haben, dann gibt es auch keine Zukunft, sei es für das Unternehmen oder für die Menschen da drin. Und wir brauchen dieses Geld auch, um wieder, jetzt werden wir, das ist ja nicht nur die interne Meinung, sondern auch die von vielen Kunden, die wieder zurückspiegeln, ihr seid Innovationsführer eurer Branche. Darauf kann ich mich aber nicht ausruhen, sondern Innovationsführer bin ich und bleibe ich, indem ich immer wieder an den Themen vorne dran bleibe, Neues ausprobiere, investiere auch dafür. Und wo auch der eine oder andere Weg mal in der Sackgasse endet, wo ich dann sage, okay, wir haben vielleicht maximal Spaß gehabt, dieses Thema zu entwickeln, aber wirtschaftlich geht dieser Weg hier nicht weiter. Wir ziehen die Reißleine. Und das heißt, deswegen müssen wir einfach auch Geld verdienen, um dort wieder neue Wege zu gehen, weil sonst kann ich keine Gehälter mehr zahlen, ich kann keinen Bonus mehr machen. Wir waren vorhin bei dem Thema Dividenden oder Beteiligungen. Dann wird das auch keinen Spaß mehr machen. Und deswegen gehören für mich diese zwei Themen einfach auch dazu. Es sind vielleicht auch wenn man so will, da auch vielleicht wieder Gegensätze. Wir wollen vieles verändern an unserer gebauten Umwelt und trotzdem brauchst dann eben, und da die Sachen kosten erstmal auch, da auch drüber nachzudenken, zu entwickeln, Research zu betreiben und das andere Thema eben auch Geld zu verdienen. Ich meine, damit schaffen wir Entwicklungen, Entwicklungsperspektiven für alle Kolleginnen und Kollegen, Prämien. Auch da wieder Motivation und von daher kommen für mich diese zwei Elemente zusammen. Und noch ein anderer Punkt, weil du auch gesagt hast, Mut beziehungsweise Botschaften, die man sendet. Ich bin auch davon überzeugt, und das ist vielleicht auch so ein kulturelles Thema, vielleicht gerade auch Deutschland, wo wir auch den Mut haben müssen zu sagen, so, es muss jetzt heute und hier entschieden werden, auf der Basis der Informationen, die da sind. Es gehört aber wahrscheinlich mindestens genauso viel Mut dazu, vielleicht in einem Jahr diese Entscheidung wieder zu kassieren, weil sie vielleicht damals in Anbetracht der Randbedingungen richtig war, aber jetzt wieder geänderte Themen da sind, wo ich anders reagieren muss. Und das ist vielleicht noch der größere Punkt, wo man rangehen muss. Auch Themen, die man gestartet hat, weil man davon überzeugt war, dass das Richtige ist, dort auch zu sagen, dieses Investment wird nichts mehr. Wir ziehen jetzt die Reißleine und setzen das nicht fort. Und das gehört eben auch dazu rein, diese Themen auch eben zu kommunizieren und dort am Schluss, auch wenn man so will, zu sagen, jetzt gibt es ein klares Stopp.
Ja, das braucht Mut. Auch ja, vor allen Dingen, wenn man selbst derjenige war, der eine Entscheidung getroffen hat oder mitgetragen hat, auf einmal die eigene Meinung auch revidieren muss. Meinung betrifft ja viele Sachen. Also A, sind es vielleicht Investitionsentscheidungen oder Projekte, die man anschiebt, aber auf der anderen Seite aber auch, wie man sich ja als Unternehmen positioniert, um Talente anzulocken und dann auch an Bord zu halten. Und es gibt ja, ich sag mal, so wie alles im Leben entstehen und vergehen. Ne? Blumen wachsen, blühen und verblühen und sterben wieder. Genauso ist es mit Tieren, genauso ist es mit Menschen. Und genauso ist es ja auch mit Unternehmen und auch Gesellschaften. Also es gibt so einen aufsteigenden Ast, dann gibt es irgendwann eine Drosselung und dann geht es in eine Reifephase und die Vitalität, die Energie lässt nach. Also das Feuer. Es ist bestenfalls noch eine Glut da, sage ich mal, aber es ist auch viel Asche drauf. Bürokratie kommt, Leute werden bequemer, man guckt so auf sein eigenes Ding. Vielleicht ist man auch schon satt, weil man genug Geld verdient hat und irgendwie, ja, kommt eine gewisse Trägheit und Bequemlichkeit rein. Und wenn man jetzt mal in zwei Richtungen denkt, dann könnte man ja auf der einen Seite, auch wenn man in die Gesellschaft guckt und den Medien glaubt, sagen, dass es normal geworden ist. Und damit auch schon Qualität geworden ist, dass Mittelmaß okay ist. Also 3 Tage arbeiten bei vollem Lohnausgleich. Es gibt mittlerweile Mitarbeiter, die sagen, hey, Der Branchenschnitt sind 19 Krankheitstage, ich hatte erst 11, also habe ich noch einen Anspruch, 8 krank zu feiern. Oder Führungskräfte, die sagen, hey, leider war ich letzte Woche krank, ausgerechnet zum Wochenende. Anstatt zu sagen, ey, super, ich konnte ja die Woche noch arbeiten. Also die neue Normalität im Sinne von Qualität ist Mittelmaß, sage ich mal, frech. Und auf der anderen Seite wäre ja das Nicht-Normale, das Streben nach Exzellenz, das Streben nach dem Bestmöglichen, also auf gut Deutsch Spitzenleistung. Wenn man jetzt nochmal zurückkommt zu deinem Thema, dass es eben auf der einen Seite, sage ich mal, was Emotionales gibt, du hast es Purpose genannt, also irgendwas, wozu man das macht, und auf der anderen Seite aber auch eine harte Bedingung, weil wenn kein Geld mehr verdient wird, dann ist alle Menschlichkeit vorbei. Wie guckst du denn jetzt auf dieses Spannungsfeld, was ich dir aufgemacht habe, normal, Qualität, Mittelmaß, auf der anderen Seite nicht normal, Exzellenz, Spitzenleistung? Wie passt das für dich in das aktuelle Weltgeschehen und in unsere Gesellschaft?
Also erstmal reines Mittelmaß über alles bedeutet den Tod oder den Untergang. Damit können wir nichts reißen, sondern wir müssen eigentlich schauen, wie wir dort einen vernünftigen Mix hinbekommen. Die Herausforderungen, aber auch am Arbeitsmarkt, also am gesamten Markt, sind so groß, dass wir aber auch nicht sagen können, wir schließen dort ganze Gruppen aus. Erstmal als Dresden Sommer haben wir bisher intern Leading in unserer Strategie verankert. Und Leading, also führend, heißt jetzt nicht über Größe oder Anzahl von Mitarbeitern, sondern Leading steht für uns für Qualität. Das heißt, German Engineering an dieser Stelle, das wir dort reinbringen. Und das ist immer wieder eine Diskussion, auch bei der Strategie. Wir brauchen erstmal auch als Unternehmen Wachstum, weil wir darüber neue Entwicklungsperspektiven aufzeigen, weil wir unseren Kunden nochmal andere Abdeckungen bieten können. Und die Frage ist immer wieder, null Wachstum funktioniert nicht. Andererseits, wann ist es zu viel Wachstum? Weil ich die Qualität, dieses Thema Premium-Anspruch nicht mehr halten kann. Und das ist natürlich wirklich so ein bisschen der Ritt auf der Rasierklinge. Wir haben natürlich jetzt viele Jahre in Folge ein sehr gutes Wachstum, irgendwo zwischen 10% und 18% gehabt. Das ist erstmal ordentlich. Aber da muss man immer wieder schauen, Wachstum bringt auch Wachstumsschmerzen mit sich. Jedes Mal dort wieder abzuwägen, gehen wir ein bisschen mehr nach links oder gehen wir ein bisschen mehr nach rechts an dieser Stelle. Der Punkt ist aber auch dort, und ich sehe das schon auch als eine wesentliche Aufgabe der Führungsmannschaft oder der Unternehmensführung, das, was du gesagt hast, immer wieder, sag mal so, von der Seite aus, sag mal, eine Verjüngungsspritze reinzugeben, was nicht heißt, Verjüngung im Sinne von, jetzt holen wir einfach mal ein paar Junge und machen dann ein Junior-Board, sondern das kann eine Maßnahme sein, zu sagen, wir holen ganz Junge rein. Momentan, wir holen aber auch ganz Alte rein, die vielleicht wirklich ein Thema haben, dass sie spezielles Know-how, Kenntnisse haben, Beispiel Kernkraft-Thematik, wo es viele Jahre gar kein Know-how mehr gab. Da kommt jetzt das ganze Thema Rückbau, Endlagerung. Da bin ich wieder froh, wenn ich noch Leute habe, die Themen früher geplant oder konzeptioniert haben, weil ich das Know-how gar nicht mehr irgendwo habe, das wird gar nicht mehr gelehrt. Ich muss aber auch überlegen, wie hole ich mir vielleicht ein paar Exoten, Querdenker irgendwo rein, die einfach nochmal ganz neue, andere Themen bespielen, wo ich dann wieder eigentlich eine Bewegung reinbekomme. Ich brauche Leute, die absolute Potenzialträger sind und Themen pushen, die also weit, sag mal, über Mittelmaß drüber hinweg sind. Ich werde aber immer auch einen gewissen Teil Durchschnittsperformance an dieser Stelle haben. Und es geht darum, wir können uns das nicht mehr leisten, zum Beispiel zu sagen, nee, jemand, der nicht 100% arbeitet, den nehmen wir nicht. Sondern ganz klar wird die Welt dahin gehen. Es gibt ja aber nicht nur die Gruppe, die sagt, ich will nur noch 3 oder 4 Tage die Woche arbeiten. Es gibt nicht nur die Gruppe, die sagt, ich will total flexible Arbeitszeiten. Und ich bin davon überzeugt, was wird die... Wir haben die Klimakrise als größtes Problem, vielleicht gesellschaftlich, gesellschaftspolitisch. Als Unternehmen, jetzt insbesondere eines wie wir, die keine Produkte, wenn man so will, haben, sondern wo die Menschen das alles ausmachen, ist die größte Herausforderung der nächsten 10, 15 Jahre, neue Mitarbeiter zu bekommen und die man hat, weiter zu motivieren. Das heißt, im Prinzip, worüber bekomme ich die Mitarbeiter? Und deswegen muss ich mir einfach überlegen, wie kann ich dort Flexibilität anbieten, dass der 5 Tage die Woche kommt und sein 9-to-5 machen möchte, genauso akzeptiert ist, wie diejenige, die vielleicht sagt, ich will nur 4 Tage. Und die 4 Tage sind fix, die sind Montag bis Donnerstag. Genauso wie derjenige, der sagt, ich will völlig flexible Arbeitszeiten, der vielleicht auch sagt, boah, heute ist Freitag, heute ist ein super Tag, ich gehe heute in die Berge, am Sonntag regnet es, ich mache meinen Job am Sonntag. Und das also ist für mich heute schon eine zentrale Aufgabe, wird aber in Zukunft noch viel, viel schwieriger werden, weil die müssen ja auch noch zusammenarbeiten. Die müssen zusammen Werke generieren. Aber ich denke nicht, dass wir uns als Unternehmer das leisten können, zu sagen, bei uns geht nur 100% und 5 Tage die Woche, Montag bis Freitag, genauso wenig, wie wir ein anderes Modell haben, sondern wir müssen es schaffen, diese verschiedenen Modelle, die dort möglich sind, zu vereinen.
Was ja ein wichtiges Stichwort gegeben in deinem Gedankengang gerade, nämlich dieses Thema Zusammenarbeiten. Also es muss ja auch geschafft werden, was man so als Workload, als Arbeitslast vor sich hat, Ergebnisse produzieren auf gut Deutsch. Und wenn ich so an meine Erfahrung in Unternehmen denke, dann erlebe ich schon einen, ich würde sagen, besorgniserregenden Ausschlag, dass viele Menschen zunehmend, auch mehr Menschen, anscheinend an Grenzen kommen. Also, dass es auf gut Deutsch zu viel ist. Die Psychologen haben volle Kalender, die Burnout-Kliniken sind voll. Und die spannende Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist: Ja, woher kommt eigentlich dieser ganze Arbeitswahnsinn? Es scheint ja wie so eine Hydra zu sein, der man irgendwie einen Kopf abschlägt und schon kommen 10 neue. Dabei ist, je weiter man hochgeht und fragt, was wollen wir denn eigentlich erreichen, irgendwann kommt man oben ja nur an ein oder zwei Zielen an. Aber nach unten hin wird es immer wahnsinnig komplex. Was ist denn deine Sicht darauf? Gibt es da denn vielleicht ein paar Kunstgriffe, die ihr bei Dreh so gut im Griff habt, oder leidet ihr genauso drunter? Und vielleicht hast du ja auch eine spontane Idee, was müsste man denn eigentlich machen, um diesem Arbeitswahnsinn Herr zu werden? Weil auf der anderen Seite, wenn man dann mal in diesen Dschungel eintaucht, man ja auch erschreckend viele Arbeiten findet, wo Leute mit etwas beschäftigt sind, wo aber, wenn man dann mit den Beteiligten drüber spricht, alle auf einmal sagen, das ist eigentlich totaler Quatsch, was wir da machen. Nur Zeit, das mal systematisch aufzuräumen, die findet natürlich niemand, weil alle so beschäftigt sind.
Also ich glaube, da könnten wir eine eigene Podcast-Reihe jetzt zu dem Thema füllen, von dem, was du da aufgeworfen hast. Ich will unterschiedliche Aspekte dort reinbringen. Das eine ist für mich schon auch ein gesellschaftliches Thema. Ich nenne es noch ein bisschen mal Information Overflow. Es gibt so viele Informationen und Themen, die tagtäglich auf einen eindringen, von Social Media über Nachrichten, die eigentlich schon, wenn irgendwo was passiert ist, haben wir das 5 Minuten später irgendwo hier über den Äther. Wir haben immer mehr, sag mal, Vorschriften und Themen, die einzuhalten sind von behördlicher Seite. Das ist schon Wahnsinn, was da ist. Und da zählen wir auch als verschiedene Unternehmen dazu, was wir abverlangen, wie viele Änderungen wir reinbringen und erwarten, dass dort jeder irgendwo mitzieht. Das ist für mich schon auch ein Punkt, der daraus resultiert, warum der eine oder andere dort wirklich auch ans Limit kommt. Das andere ist natürlich auch so ein bisschen dieses Thema Shiny Glitzerwelt, die natürlich auch durch Social Media nochmal generiert wird. Da postet ja keiner, Mensch, heute ist was richtig schief gegangen, sondern alle nur, wie toll gerade alles ist. Ich schaue da rein und könnte den Eindruck vermittelt bekommen, allen anderen geht es viel, viel besser, weil die liegen alle heute am Strand, die müssen gar nicht arbeiten. Nur ich sitze jetzt hier und muss meinen Job heute machen. Das heißt, da ist so auch eine Verschiebung der Realität, findet ein bisschen statt. Und vielleicht dort auf der persönlichen Ebene, mir geht es zum Beispiel so, ich bin schon auch, mal sagen, ein sehr Digitaler. Also ich schreibe alles bei mir irgendwo in den Rechner rein. Ich habe kein Papier oder sowas mehr. Ich bin eigentlich auch über alle Kanäle irgendwie erreichbar. Dennoch ist für mich das total wichtig, ein-, zweimal im Jahr komplett abzuschalten. Raus aus diesem Overflow, den man irgendwo hat. Das bedeutet bei mir meine Sommerferien irgendwie 3 Wochen. 3 Wochen zum digitalen Nomaden zu werden, wo ich einfach kein Telefon, kein E-Mail und sonst was mache. Und ich bitte, ich will jetzt nicht, dass ich sage, das muss jeder so tun. Nur ich glaube, da muss jeder seine Thematik entwickeln, wie er mit diesem Thema zurande kommt. Mir hilft das total viel, weil man am Tag, sagen wir, 150, 180 Nachrichten irgendwo hat. Wenn man das irgendwie dauerhaft irgendwo hat, das hilft mir immer wieder, so 3 Wochen mal da draußen zu sein. Ich
ohne
bin davon
Schuhe.
überzeugt, jeder, egal wer das ist, in einem Unternehmen ist und muss ersetzbar sein. Und es ist auch so, dass das klappt. Und der andere Part ist, wenn du nach 3 Wochen zurückkommst, dann gibt es echt auch Top-Kolleginnen und Kollegen, die einfach Punkte übernommen haben. Und dann hätte ich den Fehler machen, das wieder bei dir auf den Tisch zu ziehen, sondern wenn du eine Woche weg bist, dann baut sich der Berg nur auf an Arbeit. Weil wartet jeder, sagt ja, der ist ja eine Woche weg. Warten wir mal mit der Entscheidung, mit den Themen, du kommst zurück. Eigentlich ist der letzte Arbeitstag gewaltig, weil du nochmal sagst, schnell weg, bevor ich im Urlaub bin, dann kommst du zurück, da wartet ein riesiger Berg. Nach 3 Wochen muss einfach Themen weitergehen. Und da sind viele Sachen eigentlich schon erledigt, haben andere super übernommen, machen es anders wie du selbst. Aber da gehört dann einfach auch dazu, die Themen weiterzugeben, darauf zu vertrauen. Ein anderer Punkt, wenn wir nochmal auch da reinschauen, was du sagst, Burnout-Themen, ich sehe es natürlich auch, und das ist auch bei uns im Unternehmen so. Wir haben ja immer wieder Leute, die meinen, sie brauchen keinen Urlaub. Ist bei uns natürlich auch wirklich ein Thema, wo mittlerweile auch die Führungskräfte schauen, nimmt denn auch jeder da seinen Urlaub? Weil es hilft ja nichts, wenn die endlos angesammelt werden und am Schluss vielleicht sogar verfallen. Jeder braucht diese Auszeiten zur Regenerierung und dergleichen. Das heißt, es ist auch eine Maßnahme, auf die man zwingend irgendwo achten sollte. Und ja, es ist natürlich gerade. Wir sind natürlich sehr stark in der Projektarbeit, wo es immer wieder Spitzen gibt und wieder nach unten geht. Es wird ein Schreibtisch nie irgendwo leer sein. Und ich glaube, dort auch Handhabung zu geben, das Thema auch vorzuleben, das gilt für alle Führungskräfte, wo wir eben auch sagen, hey, das muss genauso gut möglich sein, dass jetzt hier einer freitags um 14 Uhr geht und jetzt sagt, hast du jetzt einen halben Tag Urlaub, sondern der hat halt seinen Job diese Woche schon gemacht. Weil jeder weiß, dass diese Projektarbeit so ist, wir haben eine Woche. Das sind Abgaben, da ist richtig viel Stress, aber man weiß auch nächste Woche, wenn das die Abgabe draußen ist, passiert erstmal nichts. Dann auch dort wieder durchzuatmen. Und das geht auch nur, wenn wir es vorleben.
Ja, also wenn wir das so von vorhin mal bis hierhin so zusammenfassen, dann war ja auf der einen Seite dieses Thema nicht normal, Exzellenz, Streben nach Spitzenleistung und kombiniert mit der Verpflichtung auch, dass ein Unternehmen gottverdammt nochmal profitabel sein muss, weil sonst kann man sich die ganze Menschlichkeit auch nicht mehr finanzieren. Und jetzt kommen wir dann so zum Thema Selbstmanagement und gucken, dass man auch irgendwie seinen Akku und seine eigene Energie im Griff hält. Jetzt verdichten wir das nochmal auf vor allen Dingen Führen und Menschen an der Spitze. Das hat ja auch viel mit Charakter und Persönlichkeit zu tun. Und was denkst du denn, ist es wichtig, also du im Umgang mit dir selber, was du tun musst, um zukunftsfähig zu sein als Persönlichkeit? Ich meine jetzt gar nicht so vom Know-how, sondern eher, es hat ja viel mit mentaler Stärke, auch mit innerer Haltung zu tun, dass man nicht wankt und das Gewicht der Verantwortung einen, sage ich mal, aus der Bahn reißt und man dann dem Alkohol, Drogen oder sonstigen Extremen verfällt, sondern das Gewicht auch mit Freude trägt. Du hast vorhin von Spaß und Freude auch gesprochen. Also, dass du robust bist, dass du auch zäh bist. Also ein starker Charakter, eine starke Persönlichkeit. Woran denkst du da?
Also erstmal kommend aus dem Thema auch niemand, egal wie, ob das im Sport ist oder eben hier in der Unternehmensführung, kann dauerhaft ohne Unterbruch Spitzenleistungen erbringen. Von daher brauchst ganz klar Auszeiten, Auszeiten, um wieder Kraft zu schöpfen. Es wäre auch gelogen zu sagen, hier jeder Tag ist Spaß und Freude und du bist da völlig frei und kannst dir deinen eigenen Alltag dann irgendwie selbst zusammenstellen, sondern auch sagt man, wenn man so will, an der Unternehmensspitze, in der Unternehmensführung, ist man einfach in Teilen irgendwo in einem Korsett oder in Themen drin, die es gilt, zu schauen, wie schafft man in diesen Themen auch, sich Freiräume einzubauen, zu sagen, wie ist auch mein Tag oder meine Woche entsprechend strukturiert. Ich denke da, bei mir ist es zum Beispiel so, ich brauche immer morgens, deswegen ich bin dann eher jemand, der früh unterwegs ist, morgens ist dann manchmal auch so eine halbe Stunde, Stunde, vielleicht manchmal auch 1,5 Stunden Me-Time. Einfach die Sache nochmal, Mensch, da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken oder brauche ich jetzt einfach mal Ruhe. Dann kommen eigentlich eher die Meetings, die dort kommen. Da ist für mich auch immer so, ich bin dann immer ein Freund, wo sage, Meeting möglichst kurz, die Ziele müssten klar sein und maximal eine einstellige Personenanzahl, damit man da irgendwie durchkommt. Ich bin kein Freund von so einem Ganztagesmeeting mit X von Personen, weil ist immer die Frage, was muss ich denn irgendwo tun? Und auch dort immer wieder zu überlegen, was sind die einzelnen Schritte, wie strukturiere ich mich dort? Nur dann, ich habe zum Beispiel den Freitag, wo ich immer versuche zu sagen, da mache ich mal Themen außer der Reihe. Also Montag bis Donnerstag wird eigentlich in der Regel relativ stark geplant. Der Freitag ist für mich so ein Tag, das klappt natürlich nicht jede Woche, aber freitags einfach zu sagen, da sind so ein bisschen Themen für Denkarbeit, auch mal irgendwie Leute anzurufen, mit denen man schon lange nicht mehr gesprochen hat, sei es intern wie extern, einfach mal zu fragen, wie geht's? Also auch die Stimmung vom Markt zu holen, die Stimmung aus dem Unternehmen zu holen, weil das gibt ja auch Kraft, diese Themen zu holen, zu spüren, Feedback einzusammeln und daraufhin zu sagen, okay, was müssen wir eigentlich tun? Was müssen wir verändern? Und für mich ist wirklich ein wesentlicher Punkt, egal welche Positionsbezeichnung man hat, egal wie viel Geld man bekommt, für mich wäre das so, wenn ich insgesamt sagen kann, ich habe keinen Spaß mehr bei dieser Sache, keine Freude, dann kann ich auch nichts mehr für dieses Unternehmen hier bewegen, dann kann ich nichts mehr weitergeben, ich kann nicht mehr motivieren, sondern für mich ist schon der wesentliche Punkt, es gibt immer wieder schwierige Strecken und wenn man auch mal da sitzt und weiß, jetzt Corona haben wir alles erste Mal gemacht. Was entscheidest du jetzt? Was machst du jetzt? Natürlich sind es dann schwierige Phasen. Aber insgesamt muss man sagen, nee, das geht in die richtige Richtung. Wenn du dann auch wirklich Feedback bekommst und Feedback kann sowohl positiv als auch negativ sein und man sagt, hey, cool, super, dass ich das jetzt bekommen habe, da bin ich das nächste Mal wieder ein Stückchen weiter. Ich arbeite unheimlich gern mit Menschen zusammen. Das heißt, wenn das auch nicht mehr der Fall wäre, dann wird es schwieriger, dann wäre das nichts mehr für mich. Ich habe zum Beispiel auch, wie bin ich in die Position gekommen, habe jetzt nie gesagt, ich muss dann oder will dann hier der CEO oder sonst was werden, sondern ich habe einfach immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Und ich glaube, das ist schon mal mit eine der Grundvoraussetzungen, dass du dann gute Leistung auch erbringen kannst. Du kannst niemanden irgendwo in eine Ecke zwingen und sagen, das machst du jetzt, dann kann der keine Spitzenleistung erbringen.
Ja, es hat ja alles was mit Energie zu tun. Also bei dir ja dann erstmal mit deiner eigenen Energie, genauso wie bei mir auch, dass man einfach Feuer und Flamme ist, Leidenschaft hat, mit Herzblut bei der Sache ist. Und diese Motivation ist ja im Wesentlichen eine Entscheidung. Und wenn man das halt nicht mehr bringen kann, ja, dann muss man gucken, wie man das Feuer wieder neu entfachen kann. Das kann ja im eigenen Unternehmen auch passieren, dass man da wieder neuen Zündstoff, neuen Sauerstoff zuführt, um mal wieder so einen Ruck durchs Unternehmen zu gehen, es zu revitalisieren. So die Magie des Neubeginns, ne, die ja jedes Startup kennt, einem reifen Unternehmen einzuhauen. Aber so geht es ja auch mit dem eigenen Leben. Und das andere ist ja diese Kraft, von der du gesprochen hast. Also was ich vorhin meinte, auch mit zäh sein, als Persönlichkeit auch mentale Stärke zu entwickeln. Und da ist zumindest meine Erfahrung, das gelingt Menschen in der Regel umso besser, je häufiger sie auch schon Krisen meistern mussten. Also ein Mensch, der noch keine Krise hatte und so in Sonnenschein groß geworden ist, da fehlt einfach auch an Lebenserfahrung und an Tiefe, um einer Persönlichkeit das zu geben, was sie dann reif sein lässt oder auch von mir aus Weisheit ausstrahlen lässt, nämlich ein breites Verhaltens- und Handlungsrepertoire. Und das basiert im Wesentlichen auf Erfahrung. Wenn du mal an dein Leben denkst, welche wirklich schwierigen Momente fallen dir denn ein? Oder vielleicht bist du ja auch schon mal in einer echten Krise beruflich oder privat gewesen.
Nein, also da gibt es natürlich viele kleine Krisen, vor allem gerade, wenn man an Personalführung irgendwo denkt, wo man immer wieder überrascht ist, welche Themen da passieren. Für mich war der größte Moment einfach auch damals auch als Geschäftsführer in der Schweiz, wo wirklich jemandem während der Arbeit eigentlich die Sicherungen durchgebrannt sind, der auch mich dann persönlich angegriffen hat. Also ja, körperlich auch. Das war so ein Punkt, ja, wo man dann, also wo es so weit ging, dass man dann auch die Polizei gebraucht hat und denjenigen hat einweisen lassen müssen. Das war so das erste Mal. Deswegen erzähle ich das Beispiel auch öfters immer mal wieder. Da, das war so ein Tag, der ist morgens um 6 gestartet und eigentlich um 12 Uhr mittags war bei mir die Luft draußen. Ich war einfach da auch persönlich dann so angegriffen, hatte dann auch da Emotionen. Ich bin um 12 nach Hause gefahren und der Tag war für mich gelaufen. Ja, das sind vielleicht eher so die kleinen Themen, die man irgendwo mitnimmt und auch, wie du vorhin gesagt hast, damit wieder Neuerfahrungen, Themen hat, auch mal dann reflektiert, hätte ich da Sachen früher erkennen können, was würde ich anders machen in so einer Situation. Das sind eher so die Themen, die immer mal wieder in anderen Formen vorkommen, ist aber für mich dort wirklich ein eindrückliches Ereignis noch, weil eben auch sehr persönlich. Im Hinblick auf die gesamte Firma ist natürlich immer so gewesen, gerade diese Anfangszeit in der Schweiz, wenn man so will. Ich bin aus einem großen Büro in Frankfurt rausgegangen, da hast du deine Assistenz gehabt, da sind alle Prozesse irgendwo da, hast noch viele andere Kolleginnen und Kollegen, die da sind. Und dann gehst du da alleine irgendwo in die Schweiz. Du hast am Anfang nicht mal vernünftig irgendwie Telefon gehabt. Du warst irgendwo in einem, ja, in einem Regus-Büro gesessen und alle haben jetzt erwartet, okay, der macht jetzt für uns dann da mal Markt. Und dann gehst du zu den ersten Veranstaltungen hin und sitzt dann da in der letzten Reihe, weil, ja, ich sag mal, was willst du denn momentan beitragen? Und du fragst dich dann mehrmals, Mensch, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Also wie soll ich denn hier jetzt Markt machen? Wie geht es denn jetzt? Und du musst natürlich dann ja echt erstmal reinfuchsen. Und so arbeitest du dich Stück für Stück nach vorne. Irgendwann sitzt du in der Mitte und irgendwann hast du nochmal die Chance, vorne auf der Bühne zu sitzen. Da gab es deutlich auch schwierige Tage, wo du dich gefragt hast, habe ich es richtig entschieden? Macht das Spaß? Kriege ich das irgendwo hin? Und umso mehr, wenn dann, wenn man die Früchte ernten kann und plötzlich das erste Mal da vorne sitzt, haben sich diese Mühen gelohnt gehabt. Und jetzt auf das Gesamtunternehmen vielleicht noch ein drittes Beispiel. Was natürlich eine verdammt schwierige Phase war, war dieser Anbeginn von Corona. Weil natürlich, du hast, bei anderen Themen hast du ja irgendwie jemanden, du sagst, hey, da rufe ich den oder den an. Ich glaube, der hat schon mal was Ähnliches gehabt. Du hast irgendwie Theorie oder Handbücher, wo man irgendwo mal reinschauen kann. Zu Corona war, keiner wusste, was bedeutet das denn jetzt? Wird es wirklich so weit kommen? Und das war für mich ein Punkt, wo wir sehr stark dann eigentlich wöchentlich informiert und kommuniziert haben, sehr weitreichende auch Entscheidungen schon von Anfang an getroffen haben, wo wir auch erstmal auf Liquiditätssicherung gegangen sind, wo du dann auch nicht nur Good News bringen musst, sondern allen sagst, hey, wir verschieben erstmal die Prämienausschüttung, weil wir werden durch diese Krise irgendwie durchlaufen. Da geht es ja auch um, selbst wenn man vielleicht selber an der einen Stelle Zweifel hat, trotzdem erstmal Zuversicht auszustrahlen, allen zu sagen, wir werden durch diese Krise durchkommen. Und das sind die 7, 8 Handlungsstränge, die wir hier angehen werden. Das war sicherlich in der Phase, gerade am Anfang, wo man selber nicht bei allem irgendwo sicher war, sondern gesagt hat, das ist jetzt, so fahren wir da durch. Und ich auch der andere gesagt, na, bin mal gespannt, ob das irgendwie klappt. Wo es aber gerade im Nachhinein auch viel positives Feedback gab, hey, ihr habt Sicherheit ausgestrahlt, ihr habt klar gesagt, was sind die nächsten Schritte, wenn dies und das passiert. Das war sicherlich auch eine total jetzt im Nachhinein spannende Situation.
Ja, da erinnern wir uns ja auch alle mehr oder weniger erschrocken dran zurück, wie schnell Selbstverständlichkeiten, zum Beispiel Freiheit, auch mit einem Fingerschnips weg sind, wie Dinge möglich waren, die ja vorher als unmöglich galten. Also ich sage nur Stichwort Landesgrenzen schließen, aber auch sogar Grenzen ja zwischen Bundesländern sozusagen auf einmal wieder aktiviert wurden. Das hat mich persönlich ganz schön getroffen, weil ich Freiheit sehr schätze und auch als sehr wichtiges Gut unserer zivilisierten Welt erachte. Wenn wir von da die Brücke jetzt schlagen auf unsere Gesellschaft und schaust wahrscheinlich auch immer mal wieder in die Medien, ich kann es auch nicht lassen, Zeitung zu lesen, weil ich mich auch beschäftigen will damit, was so los ist. Aber muss auch aufpassen, dass ich mich da nicht zu sehr von anfassen lasse, weil irgendwie die Nachrichten ja teilweise schon sehr erschreckend sind. Wenn man sieht, dass Unternehmen nicht mehr hier am Standort investieren, sondern ins Ausland investieren, dass Unternehmen vielleicht sogar Standorte verlagern, dass Arbeitsplätze abgebaut werden und irgendwie eine Stimmung ja zumindest mal in den Medien aufgebaut wird, als wäre Deutschland irgendwie kurz vorm Exodus. Wenn du auf unser Land schaust und du bist ja auch ein Führungsverantwortlicher in einem Unternehmen und Unternehmen sind ja Teil dieses Landes, wie schaust du denn auf unser Land? Wie nimmst du es denn wahr, wenn es um Zukunftskraft geht, Mut, Zuversicht, Leistungsfähigkeit und am Ende des Tages auch Geld verdienen? Also wenn wir die ganzen Begriffe aus der Unternehmenswelt einfach mal auf unser großes Unternehmen Deutschland anwenden, was geht dir denn da durch den Kopf, wenn du so drauf guckst auf einer hohen Flughöhe?
Also vielleicht erstmal noch auch kommend aus diesen Krisenthemen Corona, weil du gesagt hast, ja, es war schon bedenklich, da gebe ich dir recht, ich hätte nicht das für möglich gehalten, dass wir in so eine starke Einschränkung der Freiheit kommen. Habe mir aber auch nie vorgestellt, dass wir nochmal in Europa einen Krieg Mann gegen Mann haben werden, sondern dass dort eher andere Themen passieren. Nichtsdestotrotz, ich bin immer auch einer, der eigentlich da optimistisch bleibt und auch schaut, was waren auch die positiven Seiten daran. Ich meine, schauen wir uns Corona an, das hat eine Digitalisierungswelle ausgelöst. Das hat auch dazu geführt, dass wir uns mal wirklich überlegt haben, wie oft gab es Meetings jetzt bei uns auch in der Beratung, wo man für einen 1,5 Stunden Termin zum Kunden hingeflogen ist und zurückgeflogen ist. Deswegen, wir müssen uns auch bewahren, die Fortschritte, die es da draus gab oder die positiven Eigenschaften auch hochzuhalten. Und nicht wieder in alte Muster zurückzufallen. Und genauso sehe ich das ein bisschen momentan mit dem Standort Deutschland. Das ist vielleicht auch, gerade wenn man dann international unterwegs ist und dort mit mehreren Kunden spricht, ich würde mal behaupten, mit allen Blickwinkeln, wir Deutschen schätzen uns mit am schlechtesten ein. Der Blick von außen ist immer ein deutlich besserer und wir müssen einfach auch mal sehen, gerade vielleicht, wenn du sagst, welche globalen Krisen und Themen wir haben. Wir leben in der längsten Phase, sag mal, des Friedens hier in Deutschland. Wir haben, auch wenn sie mittlerweile sehr lang sind, Gerichtsverfahren und sonst irgendwas, trotzdem einfach klare Regeln für das Zusammenleben und am Schluss einfach auch ein klares Rechtssystem, eine klare Rechtsauffassung, die dann auch umgesetzt wird. Wir haben gerade wenn wir jetzt vielleicht schauen mit dem Thema Klimakrise, welche Veränderungen es dort gibt. Deutschland hat riesige Schritte gemacht mit dem Thema erneuerbare Energien. Wir haben das Thema einer kontinuierlichen Wasserversorgung, was in anderen Ländern wirklich schon ein Riesenthema irgendwo ist. Wir haben eigentlich extrem gut ausgebildete Leute. Wir können heute, ist es in Deutschland wirklich fast egal, aus welcher, sagen wir, Familienhintergrund du kommst, es hat jeder die Möglichkeit, Bildung aufzunehmen, sag mal, kostenlos aufzunehmen und kann eigentlich alles werden. Das sind echte Errungenschaften, die wir irgendwo haben. Wir haben auch ein brutales Know-how und wir verkaufen uns da manchmal relativ schlecht. Es ist ja jetzt nicht so, dass auch hier gar nichts mehr geht, sondern schauen wir uns doch mal an. Wir versuchen gerade ganz neue Wirtschaftszweige von Batteriezellfertigung oder Chipherstellung in Deutschland wieder anzusiedeln. Und es gelingt ja auch, ob wir die großen Beispiele, die es da jetzt alle in den letzten Monaten in den Medien gab, das sind zwar dann irgendwie wenig überschaubare große Firmen, die auch mit Steuergeld irgendwo, ja, angelockt werden. Das machen andere Länder auch. Ich muss aber auch sehen, was wird dort nachgezogen an Zulieferern, an Arbeitskräften, was dann dort in dem weiteren Umfeld dazu entsteht. Und wenn wir es schaffen, diese langfristig zu binden, dann ist auch in dem Thema Industrie wieder einiges, was sich verändert. Und das ist natürlich so. Und natürlich häutet sich auch das ganze Thema Industrie. Das war aber auch schon immer so, dass es dort mal immer wieder Veränderungen gab. Veränderung ist per se erstmal nichts Schlechtes. Und ich denke, dass wir dort, oder ich bin überzeugt davon, dass Deutschland eigentlich einiges anzubieten hat. Wenn wir dort mal wieder alle gemeinsam einen Strang ziehen und auch der politische Rückenwind da ist, dann gibt es dort wirklich echte Chancen. Die Schwierigkeit in der Vergangenheit oder jetzt der letzten Monate oder Jahre war natürlich auch, es hat eine Konstanz, es hat eine Verlässlichkeit gefehlt und nichts ist schlimmer als die Unsicherheit, auch für einen Unternehmer, der irgendwo langfristig investiert. Wenn ich nur mal in unseren eigenen Bereich Immobilien reinschaue, da gab es ja im Monatstakt neue Änderungen zu Förderprogrammen. Die sind weggefallen. Die Rahmenbedingungen wurden geändert. Es gab immer wieder neue Vorschriften von der EU, von Deutschland. Du hast keine Planbarkeit mehr gehabt. Bei Projekten, die du angehst, die dann 4, 5 Jahre brauchen von Planung bis zur Realisierung. Da wirst du verrückt. Und das hat einfach auch dazu geführt, dass der andere gesagt hat, okay, dann investiere ich halt nicht. Wohingegen, wenn wir uns das ganze Thema erneuerbare Energien anschauen, was wir dort geschafft haben, wir haben Tage in Deutschland, da wird 120% der Energie, die eigentlich notwendig ist, Strom, nachhaltig Quellen erzeugt. Wir könnten dort, wenn wir dort weiter dranbleiben, sag mal, auch ein Blueprint für viele, viele andere Länder sein. Und das sind einfach Punkte, wo ich sage, lass uns noch mal konzentrieren auf die Stärken, die da sind und damit einfach auch wieder ein Exportprodukt herstellen.
Ja, Zukunft ist nicht vorhersehbar. Das ist ja auch gut so, weil wäre sie vorhersehbar, dann wären wir ja Opfer unseres Schicksals. Das heißt, unser Schicksal erwartet von uns, dass wir Zukunft gestalten. Und wenn sie eben nicht vorhersehbar ist, dann müssen wir sie erträumen. Also ein Bild der Zukunft haben. Und da kann ja jeder erstmal sich mal ausmalen, was er will. Es sollte halt verlockend sein, so dass es hoffnungsstiftend ist, zuversichtlich macht. Und auch den Erfolgswille der Menschen dann eben freisetzt, Ärmel hochkrempeln und anpacken. Also all das, was wir ja vorhin besprochen haben. Jetzt hast du ja erzählt, dass du auch 2 Kinder hast. Die sind ja noch sehr jung, haben also sehr viele Lebensjahre vor sich und werden jetzt in diese ungewisse Welt, sage ich mal, entlassen, wo es ja sehr schwer ist, überhaupt noch zu sagen, was hat eigentlich die nächsten 10 Jahre Bestand, um mal irgendwie eine Planungssicherheit zu geben. Das kann ja kaum ein Mensch uns sagen. Was sind denn deine Botschaften als CEO, als Papa, als Mensch, als Bürger dieses Landes, die du deinen Kindern mitgibst, damit sie hoffnungsfroh und damit auch ihr Potenzial freisetzend, mutig in die Zukunft gehen und mit anpacken? Jetzt sag nicht auswandern.
Nein, auf keinen Fall. Sondern im Prinzip erstmal zu meinen Kindern sage ich immer, ihr habt alle Chancen dieser Welt. Das muss man einfach sehen. Ihr seid auch schon, wie wir alle, privilegiert, auch dass man hier geboren ist. Ihr könnt eigentlich alles werden, was ihr euch vorstellt. Im Hinblick auf die Gesamtsituation in der Welt muss ich auch sagen, ja, viele Probleme, die wir heute haben, haben die Menschen selbst geschaffen. Da leiden wir drunter. Man muss auch sehen, wir haben auch ein Potenzial von 8 Milliarden Menschen, genau darauf auch wieder Lösungen zu finden in den nächsten Jahren. Weil Probleme, die wir geschaffen haben, da gibt es auch Lösungen wieder dafür. Und auch diese Lösungen werden nur die Menschen hinbekommen. Und das ist einfach auch ein Potenzial, wo wir dran denken müssen. Deswegen dort auch einfach dranbleiben. Neugierig bleiben und Lösungen bringen für heutige Problemstellungen. Und da gehört einfach auch das Thema, wo wir heute auch gestartet sind, die dauerhafte Veränderung mit dazu. Egal, ob das Digitalisierungsthemen sind, ob das vielleicht auch Veränderungen unserer Lebensgewohnheiten oder dergleichen sind. Ich muss, um dort up to date zu bleiben, auch bereit sein, nicht nur auf dem Fingerpointing, und das gilt für mich auch für Deutschland, zu zeigen, naja, wir können halt nicht, weil die Politik nicht die Rahmenbedingungen schafft. Wir können halt nicht, weil unsere Investoren jetzt da nicht bereit sind, weiteres Geld reinzuschießen. Wir können nicht wegen dem oder jenem, sondern am Schluss kommt es auf jeden Einzelnen auch an. Die Rahmenbedingungen sind, wie sie sind. Und gehe ich jetzt positiv an diese Thematik oder stecke ich den Kopf in den Sand? Und da finde ich, geht die Verantwortung bei jedem Einzelnen los. Das gilt im Übrigen auch für die wirklich großen Themen Klimakrise. Jetzt kann ich auch sagen, okay, die Reichen haben ja einen viel größeren CO2-Footprint, sollen die doch mal anfangen. Soll doch China mal anfangen, mit seinen vielen Kraftwerken erstmal dort CO2 runterzukriegen wie Deutschland. Ich sehe, dort ist jeder Einzelne in der Verantwortung, etwas zu tun, und jeder hat auch die Chance dazu. Und wenn man dann wieder schaut, wenn jeder ein bisschen was dazu beiträgt über die Schwarmintelligenz, die dort kommt, sei es für neue Innovationen, sei es für Einsparungen, kommt ganz schön viel zusammen. Und das ist einfach auch was, wo wir uns vielleicht auch wieder auf unsere Kräfte rückbesinnen sollten.
Ja, absolut. Anstrengend werden ja sowieso beide Wege. Also wenn man stehen bleibt, den Kopf in den Sand steckt oder nichts macht, dann überrollt einen die Veränderung und dann wird es unangenehm, anstrengend. Auf der anderen Seite, wenn man das bekannte Terrain verlässt und ins Unbekannte aufbricht, wird auch unangenehm und anstrengend. Aber eben nur dieser Weg des Aufbrechens ist ja am Ende der, der dann vielleicht auch zu besseren Lösungen, zu einer besseren Welt führt.
Nein, und vielleicht auch da, das ist zum Beispiel das, was mich total motiviert. Die Variante Kopf in den Sand bedeutet ja nur, ich sitze da und schaue zu.
Ja.
In der anderen mag auch sein, dass wir den einen oder anderen falschen Weg gehen, aber wir können ihn gestalten.
Genau.
Und das ist für mich der wesentliche Unterschied.
Absolut. Und Zukunft wird im Hier und Jetzt gemacht, ne? Und dafür muss man halt da aufbrechen. Dann ist man wenigstens aber aktiver Gestalter. Bei dem anderen passiert es einem passiv. Und das ist ja meistens nicht der Weg zu Glück und Erfüllung. Ne? Ja, Steffen, vielen lieben Dank für diese offenen und ehrlichen Einblicke in deinen Kopf und in dein Herz als CEO und Anführer eines, ja, ich sag mal, besonderen Unternehmens, partnerschaftlich geführt mit einer Wahnsinnserfolgsgeschichte. Und ja, man muss es erleben, würde ich mal sagen. Das kann ich ja jetzt aus Überzeugung sagen, dass genau dieses Spannungsfeld von auf Augenhöhe führen und alles irgendwie miteinander machen, diese Schleifen drehen, die natürlich auch sehr ermüdend teilweise sind, um zu diskutieren, aber dann eben auch die Kraft zu erleben, wenn ihr dann einmal nach einer Diskussion eine Entscheidung getroffen habt, diese konsequent und entschlossen umzusetzen, das bringt euch dann jedes Mal auf die Überholspur. Und da wünsche ich euch für euren weiteren Weg nicht nur weiterhin viel Erfolg, den habt ihr ja sowieso, sondern vor allen Dingen auch weiterhin viel Freude und Erfüllung.
Herzlichen Dank dir, Peter, für deine Unterstützung, aber auch den tollen Austausch hier.
Das war eine Folge der Mutmenschen. Wenn Ihnen der Inhalt gefallen hat, dann habe ich noch zwei Tipps für Sie. Schauen Sie doch mal auf meine Homepage www.peterholzer.com. Dort finden Sie weitere Videos, Audiomaterial oder auch Texte zum Lesen. Und der zweite Tipp ist mein aktuelles Buch. Es trägt den Namen Mut braucht eine Stimme, wie Sie Ihrem Leben Wirkung geben. Lesen Sie doch mal rein. Bis dahin bleiben Sie gesund.